Servus, willkommen zum Gegenpressing Podcast. Und heute, Jonas, ist es ja so, dass wir, wie man im einschlägigen Radiosender sagen würde, eine pickepackevolle Sendung haben. Ich glaube, heute bräuchte es gar keinen Schwerpunkt. Aber wir haben natürlich trotzdem einen dabei.
Ja, das Beste der 70er, 80er, 90er und natürlich von heute. Und ich habe morgen frei, deswegen dachte ich, mach's mal wieder wie Waldi Hartmann, setz mich mit drei Hefeweizen hier hin und besinge den immer tieferen Tiefpunkt.
Apropos Pele. Also auf unserem Discord ging es ja schon rund. Herzliche Einladung nochmal an alle. Link in der in den Shownotes. Kommt da gerne dazu. Da ging es schon rund. Und auf Instagram haben wir wirklich noch nie innerhalb so kurzer Zeitspanne so viele Nachrichten bekommen. Die diverse Videos geschickt haben, die Sondersendungen gefordert haben. Und naja, das wird jetzt keine Sondersendung, aber wir kommen natürlich nicht drum rum, Jonas. Wir müssen nochmal, vielleicht kannst du einmal noch in aller Kürze zusammenfassen, worum es ging, Wallets Gate, und dann können wir unsere Einschätzung noch dazu kundtun.
Ja, ist ja eher Krausgate. Pele hat alles richtig gemacht, das möchte ich vorwegschieben.
Korrekt, klar. Korrekt.
Hintergrund ist, der Aufstiegsheld Maxi Kraus verlängert seinen Vertrag in Cottbus nicht, obwohl der Verein weit über die Schmerzgrenze rausgegangen ist, muss man sagen. Hat sich gegen die Region entschieden und hat letzte Woche Montag vor dem wichtigen Spiel um Platz 3 in Rostock unterschrieben.
Dem Gegner in diesem wichtigen Spiel.
Also, der ist schon ein schlechter Stil von Maxi Kraus, muss man sagen. Und Pele Wollitz dann in Absprache mit dem Präsidenten von Cottbus das einzig Richtige gemacht und Kraus suspendiert den Rest der Saison.
Es blieb ihm ja keine andere Möglichkeit.
Hände
gebunden. Also.
Hände gebunden. Die Mannschaft hat es gefordert, wie man jetzt auch gehört hat. Und es dann in seiner ihm eigen charmanten Art kommentiert hat auf der Pressekonferenz. Und da, sagen wir mal, den ganzen Blumenstrauß von einer Hinwendung zu möglichen Manipulationsskandalen aus seiner Zeit in Osnabrück, über absichtlich geholte gelbe Karten, um den Geburtstag der Mutter zu feiern, bis hin zu nach dem 24. Spieltag, als es bei Cottbus ja auch so ein bisschen bergab ging, ist nur Maxi Kraus schuld, weil seine Leistungsdaten deutlich nachgelassen haben danach. War alles dabei, hat er alles hingebracht und nach dem Sieg in Rostock jetzt auch noch, ja gut, die Mannschaft hat ja, der Spind ist ja geräumt und die Mannschaft hat das K von Kraus schon abgekratzt und da steht jetzt nur raus. Ich möchte das nicht kommentieren, aber das steht natürlich für sich, wenn die Mannschaft das macht.
Also man muss wirklich sagen, es ist greatest hits auf Pele Wollitz. Ja. Es ist wirklich verdichtet alles, was diesen Mann über die letzten vielen Jahre auszeichnet, hat er innerhalb von einer Woche wirklich zum Besten. Wirklich Greatest Hits, war alles nochmal dabei. So wirklich das Best-of-Album auf Tournee gegangen. Es war großartig. Es war alles dabei. Nichts hat gefehlt. Auch wirklich auch so diese Sache, dass er ja immer von allen anderen diesen guten Stil einfordert. Ja, und sagt, wie man mit umgeht und also dass man ordentlich miteinander umgeht und alles. Und all das, was er über die ganzen Jahre immer gefordert hat in verschiedenen Pressekonferenzen und damit natürlich indirekt anderen Parteien einen Vorwurf gemacht hat, alles, was er gefordert hat, hat er exakt genau so gemacht. Ja. Einfach einen Spieler so dermaßen unter den Bus geworfen und sogar dann, also auch wirklich aus allem Positiven, was Negatives noch gedreht. Er hat ja auch in einem Interview gesagt, wir haben viele Interviews gesehen, glaube ich. Ja. Wir haben alles Material gesichtet. Muss ja auch viele, viele verschiedene Seiten hören, viele verschiedene Aspekte beleuchten. Und er hat in einem Interview gesagt, der Kraus, nach dieser ganzen, als die ganze Chose schon losging und er auch suspendiert wurde und dann war er wohl noch im Kraftraum, weil im Training durfte er nicht mehr mitmachen, war im Kraftraum, dann hat Pele Wollitz gesagt, nee, also Kraftraum bitte auch nicht mehr, bitte auch hier gehen. Und dann sei er gegangen und er hätte nur aus der Mannschaft gehört, dass er dann sogar der Mannschaft für das Spiel gegen Hansa Rostock alles Gute und den Aufstieg gewünscht hätte. Und das kann ja wirklich jeder jetzt glauben oder auch nicht. Also ist sogar da so. Es ist, also ich muss wirklich sagen, ich finde bei uns in der Discord-Diskussion hat man es auch gemerkt, es fällt nach diesem ganzen Ding, das fällt ja schwer, wirklich das Ganze noch irgendwie halbwegs lustig oder satirisch zu beleuchten, weil das ist ja so drüber. Also der Witz, da kann man ja gar keinen Witz mehr eigentlich drüber machen, weil es so, der Witz ist so präsentiert, der ist so da. Das ist einfach irgendwie fast schon langweilig. Und es ist eher so, dass man wirklich denkt so, Junge, wenn man es jetzt mal wirklich ohne Ironie und Humor betrachtet, es ist wirklich eine richtig heftige Nummer. Also es ist wirklich eine heftige Nummer. Was der dem, er hat ihm vorgeworfen, wenn du es mal sammelt, Spielmanipulation. Er hat ihm Spielmanipulation unterstellt. Der hat ihm unterstellt, dass er absichtlich eine gelbe Karte holt, um bei seiner Mutter Geburtstag zu feiern. Der hat ihm unterstellt, dass er der Mannschaft das Schlechteste wünscht. Und er hat ihn einfach so das Ganze dann mal so unter Bus geworfen, öffentlich in allen möglichen Videos. Ah, genau, unterstellt, dass er absichtlich schlecht spielt auch noch.
Ja, das, also, wenn man alles jetzt genauso außen vor lässt, also man kann ja drüber streiten, ob der Zeitpunkt jetzt des Wechsels glücklich war mit der Verkündung. Ja. Ich finde, da hat er einen Punkt.
Absolut, absolut.
Hat ja auch gesagt, so ja, mit dem Wechsel hätte er ja gar kein Problem, aber es wäre besser gewesen, das nach dem letzten Spiel in Ingolstadt zu verkünden. Finde ich, hat er absolut einen Punkt. Hat mich auch so ein bisschen dran erinnert, damals, als Götze dann die Ausstiegsklausel gezogen hat, zu euch gegangen ist. Das war ja auch so ein semi-geiler Zeitpunkt für uns, kurz vorm Champions-League-Halbfinale, Hinspiel, glaube ich, oder Rückspiel, weiß gar nicht mehr, gegen Madrid.
Ähnlicher Spielertyp auch.
Ähnlicher Spielertyp, ähnliche Frisur. Da kann man ja drüber streiten. Aber den dann so. Also man kann ja auch noch sagen, na ja, er hat ja in der Rückrunde schon abgebaut, es geben die Leistungsdaten her und so. Auch da kann man ja ein Wort zu verlieren. Ist ja auch nichts gegen zu sagen, wenn es so ist. Aber alles andere, gerade dann auch wie random diese Herleitung war. Na ja, damals in Osnabrück mit den Spielmanipulationen, also ich will jetzt nichts unterstellen, aber da hat es ja ähnlich angefangen, dass die Spieler auf einmal unerklärlich irgendwelche Dinge getan haben, obwohl die vorher warum diese Verbindung ziehen? Also spätestens das ist so weit drüber und so frech von Wollitz. Es kann doch jetzt eigentlich niemand, der halbwegs noch bei Sinnen ist, sagen, ich unterschreibe in Cottbus unter Wollitz einen Vertrag, weil im Zweifel, wenn ich dann mal weg will, weil ich ein besseres Angebot habe, werde ich komplett unter den Bus geschmissen, medial.
Weil der auch was gesucht hat. Du merkst ja auch, dass er einfach Sachen gesucht hat. Also da ist wahrscheinlich die Nachricht oder der Kraus hat das mitgeteilt und in dem Moment hat er angefangen, fieberhaft zu suchen, okay, wo können wir ansetzen, damit wir den schwarzen, es geht ja nur darum, ihm einen schwarzen Peter zuzuschieben. Und wie du sagst, wenn er gesagt hätte, ey, der Zeitpunkt ist wirklich, wirklich nicht gut gewesen, hätte ich mir auch mehr erwartet und mehr gewünscht nach allem, was man zwar nicht so lange, aber viel miteinander erlebt hat und so, hätte ich mir einfach anders gewünscht. Und wenn das dabei belassen hätte, dann wäre Pele Wollitz aus dieser Aktion, dann wäre das genauso gelaufen, wie er sich das eigentlich wünscht, nämlich dass er als absoluter Gewinner rausgeht und Maxi Kraus als Verlierer aus dieser Situation.
Ja.
Ohne die ganzen Beleidigungen. Aber das wäre so gewesen. Wenn er das einfach nur gemacht hätte, das wäre, hätte er das erreicht, was er eigentlich erreichen will, nämlich dass alle sagen, Pele geil, Kraus scheiße. Und ja, aber das ist einfach, das ist halt nicht seine Art. Das schafft er nicht.
Kraus halt auch alles richtig gemacht, indem er sich gar nicht groß dazu äußert, außer so dass das mit der gelben Karte und so einfach so alles so laufen lässt, weil er genau weiß, er gewinnt auch so, er muss gar nichts sagen.
Wenn das Ding ins Rollen kommt bei Pele, da weiß er, da brauchst du nicht mehr viel, da rollt das Ding einfach wie eine Lawine los.
Ja, und selbst wenn das so wäre, dass er, oder das haben, ich gehe von aus, auch schon andere gemacht, sich wussten, ich habe 4 gelbe Karten, irgendwie, was weiß ich, nächste Woche, Muttergeburtstag, keine Ahnung. Kann keiner erzählen, so dass das nicht schon mehr Leute gemacht haben, sich dann vielleicht nicht absichtlich, aber in der Situation dann auch mal stärker hingegangen sind. Wenn es passiert, passiert's. Wäre doch auch nicht schlimm, aber das auch wieder so zu konstruieren und hochzuchassen.
Es gibt ja auch die Geschichte mit Neymar oder die Geschichte mit Neymar, ähnlicher Spieletyp auch, der komischerweise sehr häufig um Karneval in Rio und um den Geburtstag seiner Schwester verletzt war. Es ist, ja. Da gibt es wirklich so eine Beweisführung, die ist so erdrückend. Also es ist wirklich, es wird ja extrem erdrückend. Naja, Jonas, um dem Ganzen, also ich meine, wir haben eben mit unseren Hörerinnen und Hörern da schon drüber geschrieben, diskutiert, um das ganze Thema jetzt noch einmal endgültig abzubinden, habe ich noch was dabei, eine Einschätzung von einem Cottbus-Experten, der auch in diesem Podcast bekannt ist, habe ich noch um eine Einschätzung gebeten, sehr kurzfristig vor der Aufnahme, hat geliefert, aber klar, bei dem Thema, das lässt natürlich keinen kalt.
Nee, das ist klar.
Und ich würde dir gern, oder uns allen, ich habe es tatsächlich selber auch noch nicht angehört, ich würde uns allen gern nochmal die Einschätzung von Cottbus Ultra Jim und Quizmaster Jim, würde ich gern einmal noch vorspielen, dass wir da einfach vielleicht dann, vielleicht aber auch nicht, dass wir da so das Ganze abbinden können und mit, für uns einen Frieden. Vielleicht findet er ja versöhnliche Worte, wer weiß.
Also gut, lieber Sascha, lieber Jonas, kurze Einschätzung zu Pele Wollitz, Causa Kraus, Causa Wollitz. Also ich sag mal so, Pele Wollitz hat die letzten Wochen natürlich den einen oder anderen Nackenschlag hinnehmen müssen, nachdem man wirklich extrem gut dastand, zu Beginn des Jahres noch mit mehreren Punkten Abstand.
Wir machen das wie so eine Live-Reaction. Also ich finde gut, dass er Verständnis aufbringt. Finde ich gut. Das hat uns ein bisschen gefehlt, glaube ich.
Ja, aber er ist natürlich auch in der Region deutlich mehr verwurzelt als wir.
Das da ist weiß korrekt,
auch, was das bedeutet, ja.
Auf Relegation, ganz zu schweigen vom Nicht-Aufstiegsplatz, also vom vierten war man mal, weiß ich nicht, ich glaube sogar zwischenzeitlich mal 9 Punkte weg und hat ja dann extrem abgebaut, plötzlich. Und ich glaube, das hat schon an ihm genagt, mehr als, also ist jetzt schwer vorzustellen, dass das an ihm nagt, aber weil es nach außen natürlich nicht durchscheinen lässt, aber ich glaube, es hat an ihm genagt, innerlich. Und das war ja jetzt nicht nur ein, zwei schlechte Spiele, sondern schon einige Spiele, wo man auch wirklich gegen Mannschaften aus dem unteren Drittel die Punkte einfach nicht geholt hat.
Ich weiß jetzt nicht, ist das jetzt immer noch Verständnis oder ist jetzt umgeschwungen in Backpfeifen?
Ich glaube, es wechselt gerade, die Stimmung
dreht. Ja, es kippt. Ich glaube, merkt ihr vielleicht auch selber bei Aufnahme. Der Wind in der Lausitz hat sich gedreht.
Und naja, dann kam jetzt diese Kraus-Geschichte und dann hat man schon gemerkt, wie das Innenleben von ihm aussieht, wo er dann diese Pressekonferenz gehalten hat, wo er im Prinzip immer nur so, also es war ja nicht mal zusammenhängende Sätze, es war immer nur so, er fängt irgendeinen Gedanke an und dann bricht das wieder ab und holt nochmal aus mit irgendwas anderem und mit dieser Geschichte, mit der Geburtstag von der Mutter, wo er sich da angeblich die fünfte Gelbe abgeholt hat, um den Geburtstagsfeier von seiner Mutter miterleben zu können und weiß ich nicht was alles. Das war ja alles dann schon, war schon sehr verschwörungstheoretisch.
Das ist, was ich gesagt habe, diese Fahrigkeit, das deutet für mich so darauf hin, dass er einfach fieberhaft gesucht hat, wo können wir dem jetzt an Karren fahren? Wie können wir den anpissen?
Es hat mich so ein bisschen dran erinnert, wie Gerhard Schröder damals, als er die Wahl verloren hat in der Elefantenrunde, wo er da auch so komplett breitbeinig sich hingesetzt hat und alle Beteiligten, aber sowas von Runde, Merkel im Angang, sie glauben doch nicht, dass sie Bundeskanzlerin werden und so, also auch so jenseits der Fakten sich da einfach reingesetzt hat und ohne nachzudenken, einen nach dem anderen.
Ja.
Und ja, dann muss man aber, natürlich kann man jetzt sagen, ja, was es geht mit dem vor sich und so. Aber rückblickend muss man natürlich auch sagen, und auch ich als Cottbus-Fan stehe da natürlich komplett hinter ihm, weil rückblickend muss man sagen, er hatte mit allem recht. Er hat gesagt, ab dem 24. Spieltag ist man betrogen worden. Und wenn man jetzt sieht, wie die Mannschaft reagiert hat, nach zuletzt desaströsen Auftritten, wo man nicht mal unter Haching schlagen konnte, hat man jetzt den direkten Konkurrent auswärts überzeugend und deutlich, hat man in Rostock gewonnen, auch spielerisch die Mannschaft nicht wiederzuerkennen. Und wer gewinnt, hat recht oder der Erfolg gibt ihm recht, wie auch immer man es bezeichnen will, aber
das wirkt mir jetzt dann schon eher wieder, geht schon sehr stark Richtung Mannschaftspräsentation vor der Saison im Autohaus Cottbus, wo so einfach so die bierseligen Stammtischbrüder sind und sagen, ja, ist alles geil, Pele, unser Retter, Messias. Also jetzt bin ich mir sicher, Jim ist auf jeden Fall auf Messias Seite.
Ne, aber was man natürlich sagen muss, ist, seit Kraus nicht mehr im Kader ist, hat Cottbus nur noch gewonnen.
Ja.
Das kann kein Zufall sein.
Das kann man, also es kann auch keiner leugnen. Ja.
Nee.
Ganz so ist es, ja. Und von dem her stehe ich da hinter ihm in dem und sage auch ich, ja, Cottbus ist betrogen worden. Auch ich als Cottbus-Fan bin betrogen worden von einem Bankspieler, der uns im Prinzip ab Spieltag 24
uns jetzt
hier fast um den Aufstieg gebracht hat, im Alleingang. Und ich bin jetzt natürlich froh, dass das endlich ans Tageslicht gekommen ist und man so jetzt eben dann doch noch die Chance hat, hochzugehen. Und wenn man das Spiel gegen Rostock gesehen hat und auch jetzt, wird man hoffentlich in die Relegation schaffen, aber davon bin ich eigentlich überzeugt. Und dann ist mir eigentlich auch ist ganz egal, wer kommt. Die Mannschaft ist intakt, die Mannschaft lebt. Die steht jetzt zusammen mehr denn je. Und ich bin davon überzeugt, dass wir FC Energie Cottbus nächstes Jahr in der zweiten Liga sehen werden. Und dann sage ich danke für alles, Klaus Dieter Wollitz.
Wow.
Ich finde schön, dass du sachlich zu Ende gegangen bist.
Ja, das fand ich auch gut, dass da überhaupt keine Geschichtslitterung stattfindet. Naja, aber es ist für uns auch, weißt du, man kann jetzt drüber lachen, man kann es gut lustig machen, aber am Ende ist es eine andere Perspektive, die uns fehlt.
Ja, und der falsche 50er ist endlich aus dem Team, auch das muss man sagen.
Ja,
ich finde es gut, wenn so Skandale ans Licht kommen. Ja,
die Kakerlake ist gesäubert, muss man sagen.
Der Bankspieler.
Weg. Ja.
Bankspieler. Ja, das kommt ja, finde ich, jetzt doch mal kurz ernsthaft, kommt ja noch dazu. Wenn das jetzt irgendwie der beste Spieler im Team wäre, könnte ich die Frustration auch noch mal ein bisschen mehr nachvollziehen.
Ne, da können wir, aber das ist ja auch wieder, wieder Doppelstandard, weil da ja dann auch, also letztes Jahr schießt er sie zum Aufstieg, gleichzeitig sagt Pele ja, er war ja, also sagt er nicht wörtlich, aber er tut jetzt so, als wäre er überragend gewesen bis zum 24. Spieltag, hat er dann auch gesagt, ja, also nach Einwechslung, der hat so viele Tore gemacht, er lobt ihn so in den Himmel, damit er ja diesen tiefen Fall quasi vermitteln kann und zu sagen, aber dann betrügt er uns. Und dann hat ihm unser Lieblings-DJ Ötzi von Niederlausitz aktuell, hat ihm ja auch eine absolut sachliche Frage gestellt, indem er so gemeint hat, naja, Pele, also der Maxi Kruse ist auch kein Cristiano Ronaldo. Ja. Also.
Wo das Team gleich 60% schlechter wird, wenn er nicht spielt. Ja, Niederlausitz aktuell war wieder großartig in dem Ganzen, muss man sagen.
Die also wirklich, ich, weißt du, was ich wirklich daran bewundere an Niederlausitz aktuell? Dass die nicht mal, dass die eine Unvorgenommenheit oder Sachlichkeit nicht mal heucheln, sondern es ist wirklich, sie sind ehrlich und transparent und wissen, und das muss man ihnen auch wirklich, war nicht ganz ernst, hoch anrechnen, sie wissen genau, wie man aus Pele rauskriegt, was man rauskriegen will. Einfach. Ja. Das ist ja ein simples Prinzip, aber da muss man, glaube ich, über seinen journalistischen Schatten springen und einfach wirklich diese simple Taktik fahren, diese Knochen hinwerfen, diese Fetzen, diese Suggestivfetzen und einfach, ja, die Stammtischparole als journalistische Frage verpacken und da kriegst du Pele in 100 von 100 Fällen.
Ja, ist so.
Gut, auf jeden Fall danke, Jim. Hat uns nochmal eine neue Sicht eröffnet auf den. Ja, ich glaube, man kann sagen Judas.
Ja.
Das ist jetzt nicht zu hoch gegriffen.
Muss man sagen, ja.
Es gibt wenig mir andere bekannte Fälle, auch im Profifußball, wo so ein Hochverrat nicht nur an der Mannschaft oder an dem Trainer, sondern an der ganzen Region stattgefunden hat.
Ja.
Und ja, da denke ich mal, es wird nicht das Letzte sein, was wir davon hören. Ich könnte mir auch so vorstellen, wenn die nächste Woche dann die Relegation packen oder so Gott will sogar aufsteigen, dass dann auch Maxi Kraus Trikots von Pele Wollitz angezündet werden.
Ja.
Also wüsste jetzt nicht, warum nicht. Oder weißt du, so Pyro im Cottbus-Block und Pele wirft so ein Cottbus-Trikot leider in die Pyro rein.
Oder auch, wenn sie es nächste Woche versägen. Und doch nur Vierter werden, dann würde er auch noch mal komplett aus dem Sattel gehen.
Ja, also es ist auf jeden Fall, ich denke, es kann als gesichert angesehen werden, dass wir davon noch hören werden, egal ob im positiven oder negativen Fall im Saisonverlauf für Cottbus. Da wird sicher noch, wird noch das eine oder andere Wörtchen zu reden sein. Vor allem, wenn sie nicht aufsteigen sollen. Pele in den sauren Apfel der erneuten Regionalliga-Saison, Drittliga-Saison beißen muss. Und dann gibt es nächste Saison das Spiel gegen Hansa.
Die Rückkehr des Maxi K.
Glaubst du, das Cottbus-Publikum wird sich positiv an die Zeit erinnern, in der sie sensationell zum Aufstieg in die Liga geschossen hat und auch ein gewisses Dankbarkeit, zumindest Neutralität zeigen?
Ich gehe von aus, dass noch eine Dankeschoreo dann kommt,
ja,
zurückkehrt.
Also du denkst jetzt nicht, dass die sich von ihrem Trainer jetzt beispielsweise komplett anzünden lassen.
Nein.
Und Hass fletschen von der Tribüne, das wird jetzt wahrscheinlich nicht, oder?
Also, da ist Cottbus nicht bekannt für.
Ja, das wäre ja auch, oder? Also,
naja. So ein verdienter Spieler.
Sehr gute Überleitung. Müssen wir auch kurz abfrühstücken, weil das für mich natürlich nichts Alltägliches ist. Aber ich glaube für dich auch, ich weiß, du bist nie der große Thomas Müller-Fan gewesen.
Ja.
Hat es trotzdem irgendwas mit dir gemacht?
Nee, ganz ehrlich nicht. Hab's auch wenig verfolgt. Also ich habe Konferenz geguckt letzten Samstag, aber danach auch ausgemacht. Also, und ihr hattet ja das Abendspiel, glaube ich. Ja, auch gar nicht geguckt. Für mich ist er jetzt halt nicht mehr da. So, Punkt. Werd jetzt nichts vermissen.
Ja, das ist ja das Problem daran, dass er jetzt nicht mehr da ist. Aber ja, okay. Nee, verstehe. Nee, ich hätte sonst so, weil es ist, also ich habe es tatsächlich noch nicht ganz realisiert, klingt es dramatischer als es ist, aber ich hatte dann schon feuchte Augen, muss ich sagen, bei der Auswechslung, aber auch danach. Und wurde in meinem engsten Familienkreis gefragt, warum ich, also ob ich da jetzt eigentlich vorm Fernseher stehen muss oder ob das irgendwas.
War auch wenig Verständnis da.
Nee, und das, also was mir gezeigt hat, wie viel mir das dann offensichtlich doch bedeutet, war, dass ich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht gemerkt habe, dass ich stehe. Also es war so klar, jetzt kommt gleich die Auswechslung. Da bin ich einfach instinktiv einfach aufgestanden. Gar nicht so Standing Ovation mäßig, dass ich so geklatscht hätte, sondern eher so, also ich glaube, wie so gefühlt, um eine bessere Sicht zu, also weißt du, um nichts zu verpassen, keine Ahnung. Ja, ja, ja. Hab das dann aber tatsächlich gar nicht so wahrgenommen. Und nee, war schon für mich sehr bewegend. Und ich fand irgendwie auch noch, dass ich nicht weiß, wie man das außerhalb vom FC Bayern Kosmos auf dem Zettel hat, was der ja doch, und jetzt meine ich gar nicht nur die Art von Karriere, weil er so eine besondere Art Spieler ist, gemacht hat, weil das ist ja schon eine unwahrscheinliche Karriere eigentlich, sondern allein, dass der 25 Jahre im selben Verein war. Das ist ja, also ich weiß nicht, wie lang so ein Gerard oder Totti, aber das ist ein Level. Das ist einfach ein Level. Ja. Und wenn es jetzt bei Gerard zum Beispiel ist, hat Müller, also Gerard und Totti, hat Müller ja viel, viel mehr gewonnen. Also wenn du das mal so vergleichst, dann ist er von all denen, die so lange ausschließlich bei einem Verein waren, ist er da halt, also ganz oben.
Ja, titeltechnisch auf jeden Fall. Ist halt
auch individuelle Titel. Also ich meine, Torschützenkönig WM ist ja, meines Wissens keiner von den anderen beiden geworden.
Voll. Es ist halt sozusagen, also jetzt, ich sag mal, für mich leichter irgendwie einem Totti, einem Gerard, einem Paolo Maldini, der auch eine ähnliche Karriere bei Milan hatte, was abzugewinnen, weil Müller, also aus meiner Perspektive zumindest in Deutschland so ein Fall ist, die Bayern-Fans lieben ihn, alle anderen hassen ihn.
Ja, ist kein Mehmet Scholl.
Beispielsweise.
Der eine höhere Approval-Rate hat.
Ja. Also bei mir kommt da zumindest auch noch dazu, dass ich ihn von seiner Art her auch nicht so sympathisch finde. Mm. Also jetzt mal unabhängig von seinem Fußballerischen, aber immer dieses ein Ticken zu viel Dad-Joke.
Ja, ja.
Verstehe
das komplett.
Gewollt drüber. Also es ist nicht so schlimm wie bei anderen, aber er ist auch irgendwann mal in die Nische reingerutscht und weiß jetzt auch, er muss immer einen bringen. Also habe ich es zumindest die letzten 2, 3, 4 Jahre zunehmend empfunden.
Du meinst das Wolf-Fuß-Phänomen?
Ja, so ungefähr. Oder halt die ganzen Sky-Experten, Hamann Matthäus, die wissen, wir müssen jetzt jedes Mal einen raushauen, weil wir haben es zweimal richtig gelegen, jetzt erwarten das die Leute. Und da sind vielleicht die Spieler, die im Ausland so eine Karriere gemacht haben, aus meiner Warte leichter oder ein bisschen höher zu bewerten, weil ich da nicht so viel persönliche Emotionen drin habe.
Ja, und nicht so viel mitgekriegt hast, wie das so verlaufen ist.
Ja, genau.
Ich verstehe auch natürlich, wir haben auch schon oft unterhalten, ich verstehe natürlich komplett, dass Thomas Müller muss der Fall von jemandem sein. Und ich weiß ja auch, dass du grundsätzlich höchsten Respekt vor ihm als Fußballspieler hast. Das ist ja auch unbestritten. Aber eben, ich verstehe das schon. Ich sehe auch das, was du meinst mit dem, dass es manchmal gewollt war, fand aber, dass es in den letzten schon 4, 5 Jahren wieder abgebaut hat. Es gab so eine Phase, ich würde mal sagen, das war so vor allem kurz nach dem WM-Sieg, würde ich sagen, so 2015, 16, vielleicht 17, da war das tatsächlich so, fand aber, dass sich das wieder sehr beruhigt hat, spätestens jetzt auch in den letzten 2, 3 Jahren, wo er dann auch deutlich weniger gespielt hat, wo Thomas Müller dann, glaube ich, schon so ein Gespür hat, wie viel kann ich da jetzt machen, ohne dass es lächerlich wirkt, weil du kannst es natürlich immer leichter machen, wenn du unumstrittener Stammspieler zum Beispiel bist und also kannst du irgendwie anders auftreten, sonst wird es dann schnell sehr, sehr peinlich. Aber ja, nee, verstehe ich. Wollte es nur einmal hier noch vor allem für mich abgefrühstückt haben. Thomas Müller für mich absolute Legende.
Ja.
Und ist auch, glaube ich, wenn man jetzt wirklich auch im Bayern-Kosmos überlegt, der ist in den Top 5 aller Zeiten. Also wirklich, das ist...
Ja, auch von außen betrachtet. Also mir würden da nicht arg viel mehr einfallen.
Also das Beckenbauer, Breitner, Hoeneß, wegen Gesamtkunstwerk, gar nicht nur fußballerisch, wegen Gesamtkunstwerk.
Von mir aus, Gerd Müller kannst du drüber streiten, ob er davor oder dahinter ist, aber ist so eine Ebene, mehr oder weniger für mich.
Ja, da ist die Torstadt, ist das alles, ist schon...
So, aber dann, ja, also arg viel mehr würden mir, Oli Kahn schwebt da noch irgendwo rum für mich.
Aber der war so lang tatsächlich, also der war schon seine, glaube 10 Jahre da, aber 25 Jahre ist was ganz anderes.
Aber Kahn hat halt unfassbar geprägt.
Ja.
Also, was bei Müller so ein bisschen vielleicht, ich sag mal, vielleicht so ein Stück weit das einfängt, weil ist natürlich, dass er in der Zeit viele Titel gewonnen hat, wo auch so eine Zentralisierung generell in den großen Fußballligen stattgefunden hat, wo so 1, 2 Vereine in den letzten 20 Jahren die Titel aufeinander aufgeteilt hat. Das war bei Kahn beispielsweise noch nicht in dem Ausmaß zumindest so.
Nur in der Spätphase
Genau, deswegen würde ich Kahn dann noch irgendwie mit reinnehmen, weil der, finde ich, auch sehr geprägt hat, aber unter den Top 5, 6 safe.
Ja.
Also ganz
definitiv.
Klar.
Definitiv. So, dann hast du mitbekommen, also wir wissen natürlich alle, dass Thomas Gravesen mal bei Real Madrid war. Das ist uns allen noch ein Begriff, ist klar. Und hast du auch mitbekommen, was dein ehemaliger Mitspieler Ronaldo, Il Fenomeno, über ihn neulich gesagt hat?
Nee.
Also Zitat. Es gab einen bei Real Madrid, der ein Witz war. Gravesen. Das war ein dänischer Mittelfeldspieler. Ein wirklich cooler, guter Mensch. Vor einiger Zeit hat er ein Pokerturnier über 50 Millionen Dollar gewonnen oder so. Aber im Fußball war er sehr schlecht.
Ja?
Wann war Thomas Gravesen bei Real Madrid?
So 2008, 7-8, würde ich tippen, was er kannte.
Gar nicht schlecht. Es ist die Saison 2005, 2006 gewesen, wo er aber tatsächlich, muss man sagen, immerhin dann doch für Real 34 Spiele gemacht hat. Und ja, aber sich, glaube ich, so richtig langfristig dann auch nicht durchsetzen konnte. Denkst du, das hat was mit der Besetzung des Mittelfeldes zu tun?
Kann ich mir nicht vorstellen, weil das wird ja nur die Zeit gewesen sein mit irgendwie Beckham, Figo, Zidane, Makelele.
Ja, also Beckham, Guti, Santiago Solari sind in Zidane, Luis Figo, Raúl, da hättest du jetzt keinen Platz für ein Thomas Gravesen oder sehe ich das jetzt falsch?
Der wäre bei mir auf der Holding Six gesetzt gewesen zu der Zeit, klar.
Ja. Die in der, im Zweifel auch noch einen Ivan Helgera spielen könnte. Aber klar, also Thomas Gravesen hat da sicher, sicher noch Vorteile. Könnte eine Geschichte gewesen sein. Vielleicht hat sich auch ein Il Fenomeno hinter den Kulissen unsittlich geäußert. Kannst du mir einmal noch die Karrierestationen, muss gar nicht in der richtigen Reihenfolge sein, aber die Karriere oder die Vereine, bei denen Thomas Gravesen gespielt, kannst du dir einmal gerade noch?
Ja, also auf jeden Fall Hamburg, Everton, Celtic und Real. Also das, wenn die dich präsent hätte.
Das sind auch bis auf seinen dänischen Jugendverein tatsächlich alle Vereine. Glückwunsch, stark, große Leistung. Thomas Gravesen Ultra.
Naja, das war bei Real Madrid so ein bisschen die Zeit wie im Basketball, weißt du, hast halt drei Superstars geholt und musstest deinen Kader noch ein bisschen auffüllen, weil der Capspace eng wurde, hast noch ein paar Rollenspieler geholt.
Energizer von der Bank. Ja, also ja, Thomas Gravesen anscheinend jetzt Pokerspieler und im Prinzip der dänische Max Kruse, kann man glaube ich so sagen.
Mit Fug und Recht behaupten.
Hast du denn noch Geschichten dabei fürs Intro?
Ja, wir haben mit einem Skandal gestartet. Ich würde auch mit einem enden wollen im Intro. Die Causa Lemperle beim 1. FC Köln verfolge ich mit zunehmendem Interesse, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie tief du da im Thema bist.
Na, das ist gut, weil ich habe, das war ja diese Wintertransfergeschichte, wo es so einen Hickhack gab, der. Also Hoffenheimer, glaube ich, wollte, dass er direkt wechselt, wenn ich es noch richtig weiß. Vom Millionensturm, Kölner Millionensturm, der von, wer hat ihn angepriesen? Irgendjemand werden angepriesen. War es Hamburger? Der Hamburger, ich weiß nicht, egal. Auf jeden Fall Pius, heißt der Pius? Wie komme ich jetzt auf Pius?
Tim Lemperle, ja, genau.
Wie komme ich auf Pius? Nee, also ich hab nur verfolgt, dass er zusammengeschlagen wurde, was bei mir zwei Ereignisse ins Gedächtnis gerufen hat. Das eine kürzlich erst Guido
Burgknaller.
Guido Burg bekommt eine geknallert. Und, drei dann. Diese Hertha-Geschichte, wer war das nochmal? Der Ersatzkeeper?
Der Torwart. Der Torwart.
Ah, und noch eine. Kevin Großkreuz. Und auch bei Köln damals, glaube ich, Kevin Pezzoni.
Ja.
Dem wurde doch an der eigenen Haustür, ist doch an der eigenen Haustür irgendwie aufgelauert worden. Von Fans, aber
glaube ich. Von Ultras, ja.
Genau, und bei Lemperle habe ich schon mitbekommen, er hat aufs Maul bekommen, wohl ziemlich übel, war nach dem Krankenhaus und war rotzevoll.
Genau.
Mehr weiß ich bisher nicht.
Das Protokoll, das ist, wie ich das schon beschrieben. Samstag war wohl die ganze Truppe im Geißbockheim, hat zweite Liga geguckt, weil die ja theoretisch hätten dann aufsteigen können, wenn Elversberg verloren hätte oder sowas. Ist ja dann nicht. Und er ist dann Sonntag auf so einen Partyschiff auf dem Rhein gegangen. Also allein das ist schon geil und muss sich da unfassbar abgeschossen haben. Er ist ja dann ins Krankenhaus nach der Schlägerei und da haben sie über 2, Alkohol gemessen, wo ich mir denke, ja, hast noch einen Spieltag, bist noch nicht sicher oben, ist auch mutig, so da dich komplett hinzurichten.
2, Komma.
Ja. Junge. Und er muss wohl auf dem Schiff mit zunehmendem Alkoholpegel extrem aggressiv aufgetreten sein. Muss sich übel abfällig über den 1. FC Köln geäußert haben.
Ach, wirklich?
Und auch so sinngemäß gesagt haben, letzter Spieltag ist mir scheißegal und ob wir aufsteigen, ist mir auch scheißegal, weil ich bin sowieso weg. Mich betrifft das nicht mehr, wo wir nächstes Jahr spielen.
Oh.
Also richtig übel eigentlich. Und dann hieß es erst, er ist da mit jemandem aneinander geraten, dann wurden die getrennt und als die vom Schiff runter sind, hätte der Typ ihm aufgelauert und hätte ihm eine gedonnert und er hat jetzt irgendwie Nasenbeinbruch, Prellung, irgendwie so. Mittlerweile hat sich der Mensch gestellt, der Polizei, mit seinem Anwalt zusammen. Und der Anwalt hat jetzt verlauten lassen, naja, ganz so war das gar nicht. Der Lemperle hat halt auf dem Boot rumgepöbelt, also bis dahin stimmt so auch alles, was er gesagt hat. Und hätte dann die Begleiterinnen von dem Typen, sagen wir mal, auch mit abfälligen Kommentaren überzogen und wohl auch berührt, was auch immer man dann darunter verstehen will. Und er hat ihn dann darum gebeten, das zu lassen. Und er, ne, nächste Woche ist ja noch entscheidendes Spiel und soll mal lieber aufhören zu saufen. Hätte er wohl nicht gemacht. Und hinterher, vor dem Boot, hätte Lemperle angefangen mit einer Schubserei. Und er hätte sich dann in Notwehr verteidigt, hat ihm eine gegeben und so. Aber ich finde das so sensationell, dass du als Profifußballer, selbst wenn ich irgendwie im Sommer zu einem Bundesligisten wechsle, bei meinem jetzigen Arbeitgeber, einfach eine Woche vor einem super wichtigen Spiel, wo es um alles geht, mir hart einen reinscheppere auf so einem Partyboot auf dem Rhein und dann da rumpöbele und so großkotziger Manier, mir ist mir eh alles scheißegal, ich wechsle in die Bundesliga, ist mir doch egal, was aus Köln wird.
Ich finde es auch geil, ich meine, man kann ja jetzt natürlich von diesem, von dem anderen Typen auch halten, was man will. Ich glaube, das ist schon auch recht berechnend, dass er da in die Offensive jetzt geht, weil er weiß, wenn man da irgendwie die richtigen Sätze jetzt sagt, dann lenkt es von allem Möglichen ab. Weil es ist ja schon schwer vorstellbar, dass wenn die sich da irgendwie ankacken, völlig besoffen, man weiß jetzt nicht, wie der andere drauf hat, der wird auch nicht nüchtern gewesen sein, an einem Sonntag.
Und ist davon auszugehen, dass auf so einem Partyboot keiner nüchtern ist, du hältst es ja gar nicht anders
aus. Ja, das war ja auch, glaube ich, recht früh am Abend.
Ja, ich glaube 21 Uhr sowas in der Kante.
Also da schon zwei Komma drin haben, ist auch eine Leistung. Und eben, wenn ich an dessen Stelle dann dumm angemacht werde, auch vielleicht schon geschubst werde, keine Ahnung, blöd angelabert, dann packt er noch meine Freundin an oder beleidigt die. Da fällt es mir jetzt auch schwer, dass der gesagt hat, du, ich bitte dich jetzt hier im Guten, ja, bitte unterlass das doch. Ich sage es dir hier jetzt als Mensch.
Bitte unterlassen Sie das.
Bitte unterlassen Sie das, Herr Lemperle. Und sonst muss ich dann gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten. Also ich glaube, so wird es ja nicht abgelaufen sein. Ja. Deswegen kam da wahrscheinlich schon eins zum anderen. Und wahrscheinlich ist es dann auch gar nicht so einfach, dann irgendwie eine Schuldfrage die Schuldfrage zu beantworten. Da wird sich schon eins zum anderen gegeben haben. Aber es ist schon, wie du sagst, es ist ja ein absoluter Wahnsinn. Vor allem, die werden ja sicher auch eine Aufstiegsprämie kriegen, die nicht zu klein ausfällt beim FC Köln. Wahrscheinlich gerne mitnehmen. Also.
Ja, nur von ausgehen. Aber auch davon werden wir sicherlich noch das ein oder andere hören.
Ich denke, dass der Kölner Express da schon die Leitungen aufgemacht hat. Kann man sagen, mit deiner Einschätzung jetzt von dem Fall, ist es eine Art Kölner Causa Kraus?
Ja, könnte draus werden, aber er geht ja im Sommer eh. Also und jetzt noch ein Spieltag, er kann nicht suspendiert werden, weil er ist ja verletzt jetzt, spielt ja nicht.
Ah. Okay. Ja, das ist ein spannender Fall. Hoffentlich hältst du uns da auf dem Laufenden, was es da Neues gibt. Hast du noch was dabei?
Nee.
Ich habe noch was Kleines dabei und zwar, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so lustig ist, ich find's sehr lustig, weil das so ein Fall ist, wenn ich mich in die Person, die jetzt das gemacht hat, was ich jetzt gleich erzählen werde, wenn ich mich da reinfasse, denke ich mir so, was denkst du dir? Naja, also, meine Nichte geht in die Schule und sie, als ich neulich da mal zu Besuch war, dann fragt sie mich auf einmal so aus, also sie hat mit Fußball wirklich nichts am Hut. Ich weiß nicht mal, ob die weiß, was eine Bundesliga ist und so. Und dann fragt sie mich so aus dem Nichts, sag mal, kennst du eigentlich den Fußballer Florian Kleinhansel? Ich so, nee. Sie so, ja, der ist schon gut. Kennst du den? Okay. Ich so, wer ist das denn? Ja, wüsste jetzt auch nicht so ganz genau, aber der ist scheinbar recht bekannt. Und ich so, was? Nie gehört. Und dann habe ich den natürlich gleich gegoogelt. Und kennst du ihn?
Nee, ich kenne nur Laszlo Kleinhansel oder wie der hieß.
Ja, nee, es ist ein Deutscher. Und der Florian Kleinhansel, der spielt, also no offense, gell, Florian, wenn du das hörst, alles Liebe, alles Gute. Und der Florian Kleinhansel spielt beim 1. FC Kaiserslautern. Mhm. Jetzt aber keine so tragende Rolle. Also ich sag mal, wenn die aufsteigen sollten oder dass die zum Aufstiegskampf dabei sind, wäre vermutlich auch ohne ihn, wären sie schon da recht weit gekommen. Sagen wir mal so. Aber er hat schon seine Einsätze, aber jetzt eben, ich sehr sicher kein Stammspieler. Ja, also Fakt, er sitzt bei einem Zweitligisten auf der Bank. Mhm. Und ich habe dann so gesagt, also habe das geguckt und dann sage ich zu meiner Nichte, okay, also nee, du, ich kenne ihn nicht. Ich habe jetzt mal so geguckt, okay, nö, also sagt mir nichts. Wer ist es denn? Also wie kommt sie auf den und warum soll ich den kennen? Dann erzählt sie mir, dass die Tante von Florian Kleinhansel ist ihre Lehrerin. Und die hat wohl ihre Klasse von Achtjährigen einfach ungefragt Autogramme von ihr. Von ihrem Neffen mitgebracht und gesagt, hier, wer will eins haben? Er ist ein sehr guter Fußballspieler. Unbekannt auch.
In Funk und Fernsehen? Oh Gott.
Ja, was dazu führte, dass sie halt eine Autogrammkarte mit nach Hause gebracht hat, mit Originalunterschrift von Florian Kleinhansel. Ja. Und ja, ich hab das nicht aufgeklärt.
Hat sie jetzt fürs Sammelalbum. Ja. Und man muss sagen, liebe Grüße an Joe, du hast Konkurrenz. Weil jetzt ja. Gibt's noch wen, der die Tante vom Klempner von kennt.
Das ist so. Ja, die Geschichte wollte ich noch erzählen. Da bringst du mich aber noch auf was, Jonas, auf die nächste Geschichte, die ich auch noch im Intro erzählen muss. Ich sag ja, pickepacke voll, also alles heute drin. Nämlich, apropos Leute, die ich kenne, sehr gut auch kenne. Ich habe mich ja heute mit einem ehemaligen deutschen Fußballprofi zwei Stunden unterhalten. Man schätzt sich, man unterhält sich, tauscht sich aus. Wie machst du das? Wie machst du? Sehr gute Gespräche geführt auch. Weil ich hatte heute nämlich, hatte ich ja angekündigt, ich hatte heute meinen lang ersehnten Schiedsrichtereinsatz bei 7., 8. und 9. Klässlern.
Ist es?
Dachte ich.
Es waren?
Nee, genau so. Es hat sich nur im Vorfeld dieses Tages heute hat sich ergeben, dass ich, und das darfst du jetzt entscheiden, dass ich up- oder downgegradet wurde. Nämlich, es wurden dann doch andere eingeteilt zum Pfeifen. Und ich war dann gebeten worden, so eine Art Schiedsrichteraufseher zu machen, der zwischen dem... Warte doch... zwischen den Feldern steht, also waren mehrere Felder, und immer wenn es dann quasi Stress gibt und die, weil das waren dann auch Jugendliche, Gleichaltrige, die gepfiffen haben, und immer wenn es quasi, wenn es hitzig wird oder wenn es irgendwie Probleme gibt, dass ich dann quasi die Ansprechung bin und sage, komm hier, komm mal ran, hier gibt's gerade Ärger, so quasi. Also im Prinzip vierter Offizieller, Schiedsrichterbeobachter und Türsteher in einem. Mir ja, wurde auch explizit zugesagt, dass ich, wenn es sein muss, auch einzelne Menschen, Spieler, Trainer, aber auch Teams verweisen darf.
Da sehe ich dich. Du bist ja bekanntlich ein großer Freund von Autoritäten, ja. Immer schon gewesen.
Ja, wenn ich sie selber bin.
Da sehe ich dich absolut.
Ja. Ich muss sagen, also die Geschichte ist relativ kurz, weil ich musste nicht eingreifen. Es lief sehr gesittet ab. Kompliment nochmal an die Jungs, sehr gesittet, trotz einiger haarsträubender Fouls, muss man sagen. Aber ich musste nicht eingreifen und hatte dann tatsächlich die Übersicht, hat sich dann beschränkt auf Ansprechperson für wer spielt auf welchem Feld, mal hier einen Ball holen, mal da was organisieren. Also war eher so organisatorisch dann.
Also warst du noch so Turniervorstand?
Ja, eher Laufbub. Aber also es war ja okay, es war schon so gedacht, dass man da unterstützt. Aber jedenfalls nicht in der Praxis dann auf dem Feld. Leider, deswegen kann ich leider keine guten Geschichten erzählen. Ich kann dir nur sagen, ich habe mit vielen Bros gerechnet. Also Bro, habe ich mit vielen gerechnet. Häufiger kam aber Vamos, wie sie sagen. Mhm. Ja, Vamos ist wohl sehr, hat mich natürlich völlig kalt gelassen und nichts mit mir gemacht. Dann ist es wirklich faszinierend, wie alt waren die, so 15, 16, glaube ich. Es ist faszinierend gewesen, wie viele Dinge aus dem Profifußball man dort findet, ohne Sinn und Verstand. Beispiel, diese kleinen Florian Wirtz Schienbeinschoner, Nasenpflaster bei Torhütern. Und hinten eingeschnittene Stutzen. Also ja, gut, es ist wirklich auch alles dabei. Ja, also da lassen die Jungs sich dann auch nicht lumpen. Aber wie gesagt, sehr fair alles abgelaufen.
Das ist doch das Wichtigste.
Und hat mir natürlich noch eine Jahrhundertbegegnung beschert.
Mit?
Ja, mit diesem Profi, Ex-Profi.
Ja, mit welchem denn?
Ja, die kennt man doch nicht. Ich sag dir noch einen Namen jetzt nicht, weil das ist ja jetzt peinlich. Warte, ich sag dir, wo er gespielt hat.
Florian Kleinhansel.
wenn du kommst in 3 Wochen, ich habe dir eine Autogrammkarte auch hier. Also gespielt hat der Mann in unter anderem bei Waldhof Mannheim, Rot-Weiß Erfurt und Paderborn und Preußen Münster.
Ja, er ist super.
Ja. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Sehr gut, also will ich auch sehr gut unterhalten. Dann wollte ich wieder so ins Spiel bringen, so ein bisschen als, ja, kann ja auch mal Profitrainer werden. Nun ja, gut, dann würde ich sagen, nach dem kurzen Intro können wir mal eine Station weitergehen.
Ja, kommen wir zu Wer bin ich? Wie immer 3 frische Leute dabei. Und ich denke, heute wirst du ganz gut abschneiden. Ach. Starten wir mal mit: Ich habe zusammengespielt mit Matthias Mauksch, Daniel Borimirov und Alexander Zickler. Mhm. Also, ich habe zusammengespielt mit Matthias Mauksch, Daniel Borimirov und Alexander Zickler. Bin ich Jens Jeremies, Olaf Bodden oder Ulf Kirsten?
Also Kirsten fällt für mich sofort raus. Jeremies ist natürlich extrem interessant, weil Borimirov 60, Zickler Bayern. Mauksch könnte irgendwas bei Dresden gewesen sein. So, und was wäre der zweite? Bodden.
Bodden, Olaf Bodden.
Bodden und Zickler sehe ich gar nicht. Boah, auch wenn es eigentlich zu offensichtlich ist, gehe ich mit Jeremies.
Das ist absolut korrekt und hast es auch korrekt hergeleitet. Matthias Mauksch in Dresden, Borimirov bei 60 und Alex Zickler bei den Bayern.
Mauksch.
Stark, 1-0.
Der Mauker, sage ich ja immer.
Ist so. Ich habe zusammengespielt mit Andreas Thom, JJ Okocha und Kalle Riedle. Also, ich habe zusammengespielt mit Andreas Thom, JJ Okocha und Kalle Riedle. Bin ich Paul Gascoigne, Thorsten Legert oder Thomas Doll?
Gascoigne, Doll, wer war der zweite?
Legert oder Doll?
Puh. Bei Thom habe ich die ganzen Stationen nicht alle so drauf. Also Hertha meine ich, aber der war ja auch, oder Leverkusen auch, glaube ich. Also Okocha. Ich habe gespielt mit Thom, Okocha, Riedle. Okay, Gascoigne hast du drauf wegen Okocha und England. War der bei Tottenham oder Leeds oder so? Also der war in England. Aber Gascoigne hat sicher nicht mit Kalle Riedle, weil der war in England, glaube ich, nur bei Liverpool. Höchstens, der war noch irgendwie so Middlesbrough, wo Gascoigne mit 2 Zähnen und Ende 30 noch gekickt hat. Das will man offen lassen. Aber Gascoigne hat sicher nicht mit Andy Thom. Naja, wüsste ich nicht. Okay, die anderen beiden waren noch.
Also, ich habe zusammengespielt mit Andy Thom.
Ja, die habe ich, ja.
JJ Okocha, Kalle Riedle. Bin ich Paul Gascoigne, Thorsten Legert oder Thomas Doll?
Also, Legert, da Okocha in Deutschland nur in Frankfurt war, fällt Legert für mich eigentlich raus. War Legert auch in Frankfurt? Legat und Riedle. Riedle in Dortmund. Schalke, Legat, Schalke, nee. Nee, Legat fällt raus. Und der dritte war, sorry, Okocha, Gascoigne.
Legat und Thomas Doll.
Thomas Doll, Dolly. Dolly und Okocha sehe ich auch nicht. Dann ist es Paul Gascoigne.
Falsch.
Dann ist es Dolly.
Richtig.
Wo hat der mit Okocha gespielt?
In Frankfurt.
Ah, Doll in Frankfurt.
Ja.
Ah.
Doll in Frankfurt mit Kalle Riedle bei Lazio Rom.
Ui.
Und mit Andi Thom beim BFC Dynamo.
Oh, der war super schwer.
Und Legat hat in Frankfurt gespielt?
Hatte mal, ah.
Mit Okocha.
Siehst du, da hast du mir eine Fährte gelegt, die ich nicht verstanden habe. Ja,
aber logischerweise mit den anderen beiden nicht. Ja. Und Gascoigne hat mit Kalle Riedle, auch bei Lazio Rom.
Ah, okay.
Die haben zu dritt da gespielt, bevor
Riedle. Aber hat er mit Okocha auch?
Nee.
Okay.
Also England hast du genau richtig ausgeschlossen, dass sie sich da nie getroffen haben.
Legat hat auch deutlich mehr Vereine und deutlich kürzere Perioden bei den Vereinen, als man so denkt, glaube ich, gell? Weil er hat ja Stuttgart, Schalke, dann Frankfurt,
Bochum,
hat schon noch einiges.
Bremen.
Okay. Mhm. Ja, der war schwierig. Aber sehr gut.
Du hast viel schon ausgeschlossen. Also, es war, ich dachte.
Ja, aber mir hat jeweils bei allen drei hat mir so der dritte Dinger gefehlt. Den konnte ich aber die dritte Zuordnung konnte ich nicht machen.
Andi Thom war tricky dann, weil es halt bei BFC Dynamo war und nicht bei dem, was man da, weil sonst das richtig aufgezählt. Leverkusen, Hertha, war alles dabei. Gut.
Also für den Rechenweg kriege ich einen Punkt.
Ja, für den Rechenweg gibt es einen Punkt. Ich habe zusammengespielt mit Carsten Behron, Antonio Cassano und Wayne Rooney. Bin ich Jörg Ali Alberts, Kevin Prinz Boateng oder Thomas Gravesen?
Stark, dass Thomas Gravesen da jetzt auch vorkommt.
Ja, ich habe vorhin schon so, oh Mann, ey. Deswegen wusste ich seine Station noch so präsent.
Stark auch die Reihe Behron, Cassano, Rooney. Ist natürlich bärenstark, bärenstark.
Das Who is Who der Stürmer zu der Zeit, muss man sagen.
Also wir haben, du musst doch mal die drei sagen, die ich sein könnte. Du sein könntest.
Bin ich Jörg Ali Alberts, Kevin Prinz Boateng oder Thomas Gravesen?
Also Boateng ist zu früh und auch Rooney sehe ich da nicht bei Boateng. Behron sowieso nicht. Boateng ist raus. Dann hätten wir noch ein Sieb heute im Kopf.
Jörg Alberts oder Thomas Gravesen?
Alberts natürlich die Hamburger Zeit mit Behron. Rooney hat er aber nicht, weil Alberts meines Wissens dann ja bei den Rangers war und Rooney hat eigentlich nur noch war in den USA und ich glaube bei Derby County irgendwie so. Also sehe ich Ali Alberts ehrlich gesagt auch nicht. Die Cassano-Geschichte, wäre mir dann auch, der könnte irgendwo noch in England da rumgetingelt sein. Ich glaube, Alberts war, glaube ich, auch noch woanders in England, aber da komme ich gerade nicht drauf. Dann bleibt nur die Nummer 3 und das war
Thomas Gravesen.
Ja. Dann Gravesen, Behron, das könnte knapp werden. Cassano. Ah, wobei, warte mal, wir haben vorhin sind wir durchgegangen, war Cassano. Ich dachte, dass der irgendwo in England mal rumgetingelt. Komm, ich sag Gravesen.
Vollkommen richtig, stark. Mit Carsten Behron beim HSV.
Aber gerade so noch.
Gerade noch so. Mit Antonio Cassano tatsächlich bei Real Madrid.
Ja.
Deswegen habe ich vorhin geschwitzt, als du den Kader durchgegangen bist, weil das natürlich der trickigste war.
Habe ich den sogar noch vergessen.
Ja, aber war für mich der trickigste in der Konstellation. Und mit Wayne Rooney, mit dem jungen Wayne Rooney bei Everton.
Da war Cassano ja dann doch. Ah, da war der bei Everton, ja. Irgendwas mit England war da.
Nee, Cassano bei Real mit Gravesen und
Rooney, sogar Gravesen, und, jetzt ja, logisch,
und,
ja.
Und Rooney bei Everton dann, ja, der junge Wayne Rooney. Ja. Aber ich habe vorhin geschwitzt, dass du nicht noch Cassano aufzählst bei der ganzen Nummer, weil das war der Pferdefuß für mich in der Nummer.
Das war damals noch Ronaldo, der junge Ronaldo.
Ganz stark, zwei.
Ja, gut, der letzte, der war schon mit ein bisschen Muzzle, aber
no.
Gut, gehen wir mal weiter. Ich habe dem Jonas vor unserer Aufnahme, wirklich direkt davor, sodass er keine Chance hatte, das anzuschauen, eine Linkliste geschickt. Die Linkliste, die besteht nur aus jeweils einem Land oder einem zugehörigen Link, der die aktuelle Tabelle aufruft. Weil, Jonas, bei mir war es so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dieses Jahr, das nimmt ja eh von Jahr zu Jahr irgendwie gefühlt noch mehr ab, aber dieses Jahr habe ich wirklich so überhaupt keine Ahnung, wie es in den anderen europäischen, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich kriege immer mal wieder, aber ich habe wirklich, ich könnte dir verlässlich nichts sagen. Ich könnte dir maximal vielleicht noch sagen, in ganz vereinzelten, wer so führt, also wer vorne ist oder theoretisch möglicherweise auch schon eine Meisterschaft gewonnen hat, aber auch so, wer ist hinten, wer qualifiziert sich überraschend für die Champions League, wer qualifiziert sich überraschend nicht für Europa, solche Sachen, 0,0. Also wirklich gar nichts mitbekommen. Und dann dachte ich mir, du wirst da wahrscheinlich besser informiert sein, aber vielleicht auch nicht so umfassend, wie man jetzt vielleicht denken würde. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir schauen einmal kurz als Service für unsere Hörerinnen und Hörer an, wie steht es eigentlich in den Top 5, beziehungsweise außer der Bundesliga, noch in den anderen Top 4 Ligen, wie es da steht. Da ist dann auch deine Expertise gefragt. Und dann habe ich mir noch ein paar europäische Schmankerl, oder nicht europäische, ein paar weltweite Schmankerl rausgesucht an Ligen. Von denen
das klingt wie meine Tipico-Historie.
Genau.
Ich hab ja die Links schon geöffnet, noch nicht angeguckt, aber geöffnet, als du geschickt hast. Und ich habe nur gesehen, Litauen ist dabei, Thailand. Also alles, worauf ich auf einem lauen Mittwochabend mal einen Zehner bei Tipico versenke.
Und da du ja sowohl in der Kicker-App lebst, aber als auch ein wandelndes Fußballlexikon bist, unser Mister aktuell, bin ich mir ja sicher, dass du über diese Ligen ja schon irgendwie informiert bist. Und da von dieser Expertise möchte ich und auch für die Hörerinnen und Hörer Gebrauch machen und würde dir deshalb anbieten, dass wir einfach... Ich würde nicht sagen, wir erfinden Saisonvorläufe, aber ich gebe dir mal so ein paar Brocken und du kannst dann deine Expertise einfach walten lassen. Ja. Gut, wir starten mal mit England. Da ist die Kiste ja relativ klar. Ohne hingucken. Also erstmal ohne hingucken. Der Meister steht fest.
Ja.
Der ist?
Liverpool.
Richtig. Genau. Jetzt kannst du gerne reingucken. Zum Beispiel habe ich nicht gewusst, dass die drei direkten Absteiger alles, auch die Aufsteiger sind, gehen alle direkt wieder runter und zwar deutlich.
Ja, nee, das hatte ich mitgeschnitten, ja.
Dass Tottenham wirklich ganz weit unten ist, mit übrigens positivem Torverhältnis auf Platz 17, habe ich auch nicht gewusst, dass die so dermaßen durchgereicht wurden, Europa League Finalist.
Also England habe ich tatsächlich ganz gut präsent. Auch über das ganze Jahr rüber, auch das Menü noch weiter unten steht, als man vermuten würde.
Ist also mir jetzt auch gerade aufgefallen, ja.
Dass bei denen ja nicht gut läuft seit ein paar Jahren, ist, glaube ich, angekommen, aber dass die ja quasi auch nur knapp über dem Strich stehen.
Obwohl sie ja den Wundertrainer von Sporting Lissabon geholt haben.
Ja, genau.
Newcastle Dritter, zwei Spiele vor Schluss, Dritter ist auch, also sehr gute Chancen auf Champions League, auch nicht mitgeschnitten, was das saudi-arabische Geld dort macht.
Naja, es war ja lange Zeit über die Saison, dass gerade City und irgendwie 8., 9., 10. war, so ein bisschen wie Dortmund. Und jetzt auch erst in den letzten Spielen sich wieder hochgearbeitet hat. Und davon haben Newcastle und eine ganze Zeit auch Nottingham Forest profitiert, die jetzt nur noch Siebter sind, aber die waren auch lange Zeit Dritter, Vierter, Fünfter.
Bei Nottingham Forest ist ja der Vereinseigentümer nach dem letzten Spiel aufs Feld gelaufen und hat den eigenen Trainer zur Sau gemacht. Mhm. Kannst du machen, wenn du völlig überraschend auf Platz 7 stehst? ist klar. Europäische Teilnahmen schon gesichert, aber da kannst du natürlich vor laufenden Kameras und Weltöffentlichkeit mal den Trainer bloßstellen.
Ja.
So, England sind wir durch, gehen wir nach Spanien. Da ist es auch fast durch mittlerweile seit dem Klassiko, dem spanischen Klassiko. Ich sage immer dem spanischen Klassiko, weil der Klassiko ist ja der Klassiker in Deutschland, aber dem spanischen Klassiko. Am Sonntag, glaube ich, war es.
Ja.
Der
wildes Spiel.
Wildes Spiel, das Real Madrid 4-3 gewonnen hat. FC Barcelona 4-3 gewonnen hat und damit jetzt 7 Punkte Vorsprung hat bei noch 3 ausstehenden Spielen auf Real Madrid. Das sollte möglich sein für Hansi Flick und seine Caballeros.
Und HW4.
Und HW4. Ist der noch da?
Ja.
Ja. Genau, da haben wir Barcelona Real, dahinter folgen Atletico, dann Bilbao, Villarreal auf Platz 5, auch mal wieder oben dabei. Mhm. Betis Sevilla und Celta Vigo auf 6-7, auch überraschend.
Ja, Betis hat ja den ausgeliehen von Man U, den ehemaligen Hoffnungsträger Anthony.
Ja, 100 Millionen
Mann. Der bei Man U gar nicht geliefert hat, aber bei Betis jetzt wohl relativ steil geht.
Ist aber, glaube ich, nur ausgeliehen.
Ja.
Ja. Genau, dann haben wir auf Platz 8 noch Rayo Vallecano. Da ist dann so, dass vor allem Valencia und San Sebastian vorne nicht dabei sind und Girona, die, glaube ich, letztes Jahr ganz gut waren.
Die waren Dritter oder Vierter, meine ich.
Die waren ja kurz vor der Meisterschaft noch, bis zum Schluss. Und Sevilla auch nur 14. Also da, die sind so ein bisschen hinten dran. Aber auch hier 2 Absteiger wieder direkt runter von 3 möglichen. Auch da schwierig. Dann gehen wir nach Italien.
Die vielleicht noch spannendste, der Top 5.
Ja.
Zumindest Meisterschaft.
Korrekt. Gib uns deine Expertise, wie es steht.
Neapel und Inter vorne. Glaub Neapel 1 oder 2 Punkte vorne.
Einen, ja. Deutlich schlechteres Torverhältnis.
Ja, was hier nichts ausmacht, weil ich meine, dass bei Punktgleichheit ein Entscheidungsspiel angesetzt wird, was ich ziemlich geil finde eigentlich.
Ja, habe ich auch nicht gewusst bis letzte Woche. Ich weiß gar nicht mehr, wer es mir gesagt hat. Irgendjemand hat es mir gesagt. Aber nur um die Meisterschaft. Also alle anderen, wenn es um Platz 4 oder 5, da ist es wurscht, da zählt das Torverhältnis. Aber um die Meisterschaft zählt nicht die Tordifferenz.
Aber das fände ich ganz geil.
Mhm. Ist im Bereich des Möglichen.
Und dahinter so ein bisschen die Mannschaft der letzten 2-3 Jahre, Atalanta Bergamo. Sie hat so ein bisschen so Eintracht Frankfurt-Phänomen oben festgespielt.
Sehr schöner Vergleich, ja.
Ja.
Der Ex-Verein von unserem Kult Robin Gosens.
Ja.
Juve 4, Lazio 5, die Roma 6, Bologna und dann AC Milan. Danach ist dann auch nichts mehr groß zu holen.
Bologna ja auch die letzten 2-3 Jahre schon
Wundertrainer weiter Thiago Motta.
Als man denkt. Mhm, genau.
Spektakulärer Fußball.
Und ganz hinten der neue Berlusconi-Club.
Ja, Monza.
Oder, ja, Monza.
Schade.
Und wer auch relativ stark performt, ist Como auf 10 als Aufsteiger. Der Club von Trainer Cesc Fabregas.
Der bei Leverkusen im Gespräch war, aber jetzt keine Freigabe erteilt bekommt. Ja. Das muss man auch wirklich sagen. Also wenn du Xabi Alonso hast, der geht zu Real Madrid und den ersetzt du mit Cesc Fabregas.
Kannst du machen.
Kannst du machen. Ist jetzt nicht verkehrt.
Ja.
Gehen wir noch nach Frankreich. Letzte der Großligen. Da ist es tatsächlich das gewohnte Bild, ich sag mal, im Mittel der letzten 10 Jahre. Paris mit derzeit 19 Punkten Vorsprung. Die haben noch ein Spiel. Also es ist wurscht, was da passiert. Dahinter Marseille, Monaco, Nizza, Lille. Das sind soweit auch nicht verwunderlich. Dann Straßburg auf 6 ist, glaube ich, eher eine Überraschung. Lyon 7, da lief es aber in den letzten Jahren, glaube ich, auch nicht mehr so.
Ja, die sind ja auch immer mal wieder pleite.
Das
ist so.
Und ansonsten da keine großartigen Überraschungen, glaube ich. Da ist mir nur aufgefallen, Saint-Étienne steht vorm Abstieg, die sind erst aufgestiegen. Wie lange ist denn das her, dass die hatten mal so 2-3 richtig gute Jahre. Wie lange ist es her? 10 Jahre?
Ja, so 10, 15 Jahre.
Da waren ja auch
Jahre,
Champions League, meine ich. Mhm, haben geilen Fußball gespielt. War eine geile Mannschaft bei FIFA.
Ja, genau. Ja, so 10, 15 Jahre. Nord ja das Gleiche. Die hatten ja auch mal so Anfang, Mitte der 2000er eine richtig gute Phase.
Ja, mit Ivan Klasnic.
Auxerre damals Mitte der 90er, mhm, häufig in der Champions League mit Guy Leroux als Trainer. aber hier überraschend, dass Auxerre und Angers als Aufsteiger die Klasse halten.
Ja. Aber ansonsten ist in der Liga jetzt nicht mehr so viel zu holen. Anders, und jetzt gehen wir mal außerhalb der Top 5 liegen vielleicht die beste Liga außerhalb der Top 5, nämlich die portugiesische Liga. Und da war mir überhaupt nicht bewusst, wenn wir von spannendem Finish reden, da haben wir eins. Weil da haben wir den amtierenden Meister Sporting Lissabon mit 79 Punkten und einer Tordifferenz von 59 auf Platz 1. Und auf Platz 2 haben wir ebenfalls mit 79 Punkten und nur drei Tore schlechter 56 Differenz Benfica Lissabon. Das heißt, am letzten Spieltag, es ist noch ein Spieltag ausstehend, gibt es ein finalistisches Finale, das auch gleichzeitig noch ein Fernderby ist. Und das ist, glaube ich, jetzt auch für Portugal ungewöhnlich.
Zumal am letzten Spieltag, am 33. Benfica gegen Sporting gespielt hat,
ja,
und alle drauf gewettet haben, oh, der hier gewinnt, macht's. Und dann spielen die Säcke unentschieden.
Ja. Ja, gab aber auch einige Karten, wie man sich das so vorstellen mag. Ja, aber eben, das wird spannend. Beide haben relativ schwierige Gegner. Ich glaube, irgendeiner spielt gegen Braga, diesen Viert, oder Braj, wie man sagt. Und
Benfica spielt gegen Braga.
Braj.
Und Sporting Lissabon, glaube ich, gegen Victoria Guimarães.
Guimarães. Ja, spielen gegen die. Und ansonsten, ich kann gerne mal alle Vereine durchgehen, Jonas, und meine persönliche Einschätzung geben. Also wir haben da zum Beispiel
würde ich nicht.
Auf Platz 8 Famalaj, auf Platz 9 Escheril. Die sind natürlich, wer sind quasi das Mainz, also das Mainz der portugiesischen Liga, Rio Ave oder Morenge. Das sind so klassische Mittelfeldmannschaften, die aber trotzdem auch einen fantastischen Fußball spielen. Nacional, Funge, Ex-Verein von Cristiano Ronaldo, eine Insel, eine kleine, die ja dann doch auch großartige Fußballer hervorbringt. Und natürlich für uns als Fußballtraditionalisten mit einem weinenden Auge, dass es möglicherweise Boavista, Porto erwischen wird und den Gang in die zweite Liga durch antreten. Aber
man muss ja sagen, unten ist es fast genauso spannend wie oben.
Das ist korrekt.
Weil da auch noch von direkter Rettung über Relegation bis zum Abstieg vier Mannschaften in der Verlosung sind.
Ja. Aber es ist tatsächlich verrückt, gerne in dem Mittelfeld, da kennst du einfach kaum eine Mannschaft. Gut, das war ein Fall von sehr spannend. Und dann gehen wir doch mal nach Thailand weiter. Auch da ist es vorne eine enge Kiste, Jonas. Nimm uns mal mit.
Ja.
Also ich weiß, du musst nicht ablesen, aber du hast da, ist ja noch als kleine Gedankenstütze.
Vorne auf Platz 1 Buriram United. Mit einem Punkt Vorsprung vor Bangkok United, wo man sich denkt, krass, weil Buriram hat ein Torverhältnis, also eine Differenz von plus 72 und Bangkok von plus 33.
Haben die deutlich
mehr draus gemacht aus der ganzen Nummer.
Wie hieß da wohl, sind da wohl die Expected Goals-Werte? Ja.
Aber die beiden werden die Meisterschaft auch unter sich ausmachen.
Ja. Das denke ich auch. Gibt die Punktzahl her. Da habe ich mir nur gefragt, Jonas.
Beziehungsweise, da ist es ja auch schon durch.
Da ist es durch, ja genau. Also Buriram hat den Tipp geholt. Aber ja, ich habe mich nur gefragt und da hoffe ich einfach auf deine Einschätzung als Experte der Liga. Du bist ja auch oft genug vor Ort, du kennst dich aus, du sprichst mit Leuten. Was ist denn dieses Jahr, also für mich aus der Ferne schwer zu beurteilen, was ist dieses Jahr mit den Lampoon Warriors los gewesen, die auf Platz 8 nur gekommen sind? Das war für mich wirklich überraschend.
Ja, die sind im Umbruch. Die haben eine Umbruchsaison ausgerufen. Das Team war stark überaltert in der letzten Zeit und haben jetzt den nötigen großen Umbruch im Sommer gehabt und haben jetzt zwei Saisons gesagt, wo sie Übergang machen, um dann in 3 Jahren, das ist der Dreijahresplan in Lampoon, wo sie in 3 Jahren wieder um die Meisterschaft mitspielen wollen.
Wie siehst du die, sowohl die wirtschaftliche als auch die wie soll ich sagen, personelle Stabilität im Verein an sich?
Wirtschaftlich,
also ist sie für den Umbruch gemacht überhaupt?
Wirtschaftlich sehr gut, haben ja viel verkauft jetzt auch noch. Und,
aber der Sponsor hat sich zurückgezogen, also der Hauptsponsor
hat sich zurückgezogen, aber die haben auch das beste Nachwuchsleistungszentrum im Land, klar. Da können sie es viel schöpfen und die ganzen lokalen kleinen Firmen versuchen das gerade aufzufangen. Ich traue ihnen schon zu, dass sie in 3 Jahren im Konzert der Großen wieder mitspielen.
Kennt man irgendwie von einem Nachwuchsleistungszentrum, wenn du sagst, da gibt es so eine gute Jugendarbeit, kennt man da den einen oder anderen möglicherweise?
Ja, da kennt man viele. Das würde jetzt aber zu weit führen hier auch. Ja. Aber ich sag mal, man nennt es nicht umsonst das La Masia Asiens.
Okay, na ja, das ist gut, aber das ist auch vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer interessant, dass man auch ein bisschen ja den Horizont öffnet und auch mal dranbleibt und das auch verfolgt, weil eben Saison ist jetzt aus, da wird sich jetzt wahrscheinlich in der Off-Season wird sie wahrscheinlich einiges tun, wenn du das so skizzierst.
Ja. Die Frage ist, was
ist es das spannendste Projekt in Südostasien?
Ja, sicherlich. Sicherlich zusammen mit dem Johor FC.
Ja, aus Malaysia.
Malaysia, klar. Spannend wird sein, was in Buriram passiert.
Wieso gibt's da?
Naja, die beiden Wunderstürmer sind natürlich schon auf dem Sprung nach Europa, die zusammen von den 92 Toren 54 geschossen haben.
Gut, aber
gucken, ob die Truppe zusammenbleibt.
Ja, aber das ist natürlich immer das Los von einer Ausbildungsliga wie der Toyota Thai League, dass du natürlich da die Talente auf dem Silbertablett präsentierst. Du musst natürlich einen guten Mix finden aus, wie sehr wirtschafte ich in die eigene Tasche, um auch das Fortbestehende des Clubs irgendwie zu sichern und wie sehr will ich aber auch Erfolg haben, auch auf internationalem Parkett. Und ja, das ist keine leichte Aufgabe. Da ist, glaube ich, auch die Liga generell gerade in einer Umbruchphase, weil ich habe das Gefühl, dass da so eine Neufindung stattfindet momentan.
Ja, das stimmt. Möchte noch ein Wort verlieren zur großen Überraschung der Liga, den Muangthong United FC Pakret. Überraschend Sechster geworden. Viele haben mit gerechnet, dass es gegen den Abstieg geht, aber sie etablieren sich langsam in der Liga. Und mal gucken, ob nächstes Jahr der Angriff auf die Top 3 stattfindet.
Also jetzt mal für alle, die möglicherweise bald oder jetzt auch aufgrund von unserem Segment hier eine Reise nach Thailand mal zum Hoppen antreten wollen, welches Stadion würdest du empfehlen von der Fankultur her?
Also von der Fankultur ist sicherlich das spannendste Uthai Thani FC. Und sagen, schöner alter Ground, kleine feine Szene, kann man machen. Wenn man natürlich auf kurzer Zeit viel mitnehmen will, muss man Bangkok machen, Bangkok United, Port FC Bangkok. Also in Bangkok gibt es noch mehrere Vereine, auch in der Thai-Zweiten Liga. Wenn man erstmal Masse machen will, ist Bangkok der richtige Ort.
Sehr gut. Dann gehen wir doch mal ein Land weiter und landen dann in einer vertrauteren Liga, und zwar in der Trendyol Super League in der Türkei. Und da haben wir vorne den schon feststehenden Meister, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Warte mal. Nee, noch nicht ganz. 8 Punkte Vorsprung bei noch 9 zu vergebenen. Gala vor Fenerbahce und dann Beşiktaş. Dann Samsunspor, auch ein Name, den man jetzt vorne nicht so oft gesehen hat, glaube ich. Auch wenn man die Liga jetzt nicht so nah verfolgt. Aber dann haben wir den Erdogan-Club Başakşehir hier auf 5. Und dann 6 und 7, 2 Aufsteiger mit Eyüpspor und Göztepe. Jonas, wie kam denn das?
Ja, die haben einfach gute Arbeit geleistet dieses Jahr, muss man sagen. Besser als Trabzon, 2021 noch Meister.
Ja.
Ja, die beiden hatte keiner auf dem Zettel. Und im Gegensatz zu Bodrum, die aktuell knapp unterm Strich stehen als dritter Aufsteiger, haben die beiden es geschafft, ihr Spiel umzusetzen in der ersten Liga.
Was ja ungewöhnlich ist, weil, wenn ich es richtig verfolgt habe, haben ja auch beide zwei, also gesagt, wir bleiben unserem Stil treu, wir können gar nichts anderes, hieß es ja auch viel in der Presse. Das hat man ja nur auch andernorts schon gehört von Aufsteigern, wo es dann entweder nicht funktioniert hat oder nicht so durchgezogen wurde. Was hat hier den Unterschied gemacht?
Naja, man sieht, also beide fahren erstmal grundlegend einen anderen Stil. Ejup Spör spielt eher Ergebnisfußball, sieht man auch an der Tordifferenz plus 5. Mhm. Und eher auch eine Hop- oder Top-Mannschaft, 14 Siege, 12 Niederlagen. Die versuchen das minimalistisch durchzuziehen. Und Izmir, so ein bisschen die Wundertüte der Liga.
Göztepe meinst du?
Ja, Göztepe Izmir.
Ah, Entschuldigung.
Mit plus 13 der Tordifferenz, 54 Tore, auch mehr als unter anderem Platz 3 und 4 geschossen. sie haben es halt geschafft, das hinzubringen. Ich glaube, niemand hat mit ihnen gerechnet am Anfang der Saison und waren dann überrascht, wie frech und frei sie aufgespielt haben.
Okay. Nee, das ist ein sehr guter Einblick. Und dann habe ich nur noch eine Frage. Wir haben ja ganz abgeschlagen mit nur 4 Punkten auf Platz 19. Ist ja Adana, auch mit der super Tordifferenz von minus 54. Aber bei den 4 Punkten, da war natürlich auch ein Punktabzug dabei. Was ist denn da passiert? Kannst du uns da einmal noch aufklären? Weil es sicherlich viele Fragen, die es.
Ja, das waren die berühmten Krawalle bei Demirspor in Adana. Da ist das Spiel komplett aus dem Ruder gelaufen. Ein paar Verrückte.
Gegen wen war das?
Gegen Galatasaray.
Aha.
Und da waren natürlich bekloppte Verrückte aus dem ganzen Land und aus dem Ausland unterwegs, die ihre Freunde auf der einen und anderen Seite unterstützt haben. Taubi hat
das habe ich gar nicht gesehen.
Auch vielfach dazu getwittert. Deswegen, das waren große Ausschreitungen. Und dann war klar, dass Adana als Heimverein Sicherheit nicht gewährleisten konnte und dann die Punkte aberkannt bekommen
hat. Es ist ja auch das Derby der Türkei, das ist ja bekannt. Gibt es da jetzt für die Zukunft dann nach den Ausschreitungen irgendwelche Konsequenzen?
Ja, konsequenterweise steigt Adana ab, haben ja auch 6 Punkte abgezogen bekommen.
Ja, es ist keine Kleinigkeit.
Nicht nur 3. Gehen jetzt erstmal in die zweite Liga und dann ist das Problem ja erstmal weg.
Das ist einfach vorbei. Wegsanktioniertes Problem. Gut, vielen Dank dazu. Dann gehen wir weiter nach Rumänien. Und in Rumänien ist die Liga auch schon zu Ende. Der Meister hat den Titel verteidigt. FCSB, ist das FC Steaua Bucharest? Bin mir nicht ganz sicher.
Ja.
Aber das ist doch irgendwie so ein Militärclub oder sowas oder so ein Staatsclub-mäßig, dachte ich.
Ja, genau. War es früher auch mal und jetzt ja immer noch so ein bisschen der Großclub in Rumänien.
Ja, und da hatten wir eben also den Fall, dass der FC Steaua Bucharest das Ding zieht, knapp zwar vor Cluj, die man ja noch kennt, Universitatea Craiova kennt man vielleicht auch noch, die sind Dritter geworden. Hier haben wir dann aber den Fall, dass auch die beiden Aufsteiger direkt wieder runtergehen mit Unirea Slobozha und Buzău. Was sagt das denn über die Liga, über den Stand der Liga momentan aus in der Superliga in Rumänien?
Naja, man sieht, dass die Fernsehgelder zwischen erster und zweiter Liga extrem ungleich verteilt sind. Du hast als Aufsteiger nahezu keine Chance, die Klasse zu halten, weil dann doch alle anderen zu weit weg sind finanziell.
Mhm.
Und das kannst du nicht aufholen in einem Jahr. Also da muss schon sehr viel glücklich für dich laufen. Man sieht es ja auch daran, dass unter den Top 6 3 Vereine aus Bukarest und 2 aus Cluj sind. Das zementiert natürlich die 2 Fußballzentren im Land.
Ist der Osten wieder nicht vertreten? Ja, ist
die in der dezentralen TV-Vermarktung dann auch deutlich mehr kriegen als alle anderen.
Hast du einen Lösungsansatz, wie man das vielleicht ein bisschen eindämmen könnte oder da ein bisschen die Uhr zurückdrehen kann, dass wir wieder einen Wettbewerb kriegen?
Ja, man müsste das vielleicht für die Aufsteiger einen Fonds einrichten, dass die im ersten Jahr nach dem Aufstieg zusätzlich Geld kriegen, was die anderen Vereine abgeben aus der Fernsehvermarktung oder generell der Vermarktung, wird aber bei den Strukturen in Rumänien nicht drin sein.
Wieso glaubst du, die sind in Rumänien festgefahren oder ist das?
Ich glaube, dass die Großen nicht bereit sind, da was abzugeben.
Also du sprichst von so einer Art umgekehrten Rettungsschirm. Also nicht die Absteiger kriegen den Rettungsschirm, sondern quasi andersrum. Eher so ein, wie man bei Mario Kart über so einen Booster fährt.
Genau. Ja.
Okay. Nee, das finde ich eine gute, Finde ich einen guten Ansatz und ich denke, dass die Verantwortlichen dann gerade auch den Input berücksichtigen werden und in Zukunft da vielleicht irgendwelche Schritte sich überlegen, weil für uns als Zuschauer ist es natürlich ja so nicht gut, ja, wenn du
man guckt nicht mehr so gerne die rumänische Superliga, muss man sagen.
Ja, und du hast halt so Traditionsvereine wie Hermannstadt oder Petrolul Ploiesti und die gehen halt da natürlich, quasi, die sind jenseits von Gut und Böse und das ist ja nicht Sinn der Sache, dass du da, dass du denen quasi so auch den Stecker ziehst, weil die haben natürlich jetzt noch einen extrem guten Zuschauerschnitt, nur wie lange noch, ja, wenn du jedes Mal in der Bedeutungslosigkeit spielst, zum Leben zu viel, zum Sterben zu wenig.
Ja, vor allem Petrolul hat eine extrem attraktive Saison gespielt. Mit einem Torverhältnis von 29 zu 29 in 30 Spielen, 13 Unentschieden. Ich finde, also attraktiver geht es fast nicht mehr in diesem Jahr. Da haben sie den Zuschauern viel gegeben.
Das ist so. Gehen wir schnell mal weiter. Wir gehen wieder eher in den fernen Osten und zwar dieses Mal nach Indien, zur Indian Super League, die auch vorbei ist. Wir haben einen Sieger und das ist auch der Sieger der regulären Saison.
Wenig überraschend, ja.
Hat sich in den Playoffs durchgesetzt, auch der amtierende Meister und auch herzlichen Glückwunsch an die Mohun Bagan Super Giants, die das Finale gewonnen haben, das Playoff-Finale gegen Bengaluru. War zu erwarten nach der Performance auch in der regulären Saison, nehme ich mal an, dass sich das nicht überrascht hat.
Nein, war zu erwarten. Die Super Giants haben die reguläre Saison und auch letztes Jahr ja schon dominiert, mit Abstand die beste Mannschaft in Indien und folgerichtig dann noch einen Titel verteidigt.
Da ist mir nur aufgefallen, dass die Kerala Blasters haben die Playoffs klar verpasst, muss man sagen, wirklich klar verpasst. Ist da der Manager David James noch zu halten?
Ich glaube nicht. Ich glaube,
er wurde ja geholt wegen der Erfahrung, die er natürlich als mehrfacher englischer Nationalspieler auch hat. Aber das sehe ich.
Ja, und Ziel war klar die Playoffs.
Ja. Minimalziel, muss man auch so sagen. Es waren große Töne von den Blasters vor der Saison.
Kann man bei dem, was sie auf der Trainerposition noch im Kader gemacht haben, auch gar nicht anders sagen.
Ja.
Da wird jetzt auch wieder ein Umbruch folgen müssen. Genauso wie bei den East Bengal Calcutta FC.
Mm.
Die haben sich auch mehr ausgerechnet dieses Jahr. Wird spannend sein, aber die Super Giants haben ihre herausgehobene Position zementiert und werden auch nächstes Jahr über der Titel nur über sie gehen.
Für uns als Fußballtraditionalisten natürlich auch noch spannend, dass Mumbai City, die zwar letztes Jahr ihren ersten Titel mit einem Pokalsieg geholt haben, also als Satellitenclub von der City Group, aber bei den ehrlichen Titeln, ja, die über die ganze Saison vergeben werden, da sprechen sie ja überhaupt nicht mit. Und das ist ja dann schon noch wenigstens ein bisschen versöhnlich.
Ja, das ist auf jeden Fall versöhnlich. Sind ja auch deutlich hinter Platz 1 und 2 gelandet.
Ja. Also, wir sprechen hier von 20 Punkten. Das ist schon deutlich. Also, da ist zum Glück an der Stelle noch einen Klassenunterschied. Und dann gehen wir noch zur letzten Liga. Und zwar, du hast vorhin auch schon angesprochen, nach Litauen. Und da muss man sagen, dass die Saison noch gar nicht so alt ist. Es sind 11 Spiele gespielt. Wenn man sich die Punkte anschaut, Platz 1, Kauno Žalgiris hat 21 Punkte und das geht dann runter bis Platz 8 mit 14 Punkten. Also es sind nur 7 Punkte getrennt. Es gibt nur 10 Mannschaften. Das heißt, Platz 1 bis Platz 8 sind tatsächlich nur 7 Punkte getrennt. Wie hast du denn den Saisonstart bisher erlebt?
Ja, ist extrem ausgeglichen, die Liga. Du hast es angesprochen. Im Prinzip nur ein Verein, der so richtig abfällt auf Platz 10. Dynava Alitus mit 2 Punkten, aber alles andere ist noch in der Mache. Auch 3 Vereine oben mit 21 Punkten. Und Žalgiris Vilnius auf Platz 6, sonst immer vorne dabei, ist noch nicht so richtig ins Rollen gekommen.
Ja, das hat das andere Žalgiris hat abgelöst. Ist es der Machtwechsel?
Ja, das kann sein. Hegelmann Litauen, ja, der Farmclub einer deutschen Spedition, der Hegelmann Group, wollen dies ja auch angreifen.
Liefern die zuverlässig Punkte, oder?
Ja, aktuell noch nicht, 7-4. Also
Ja, also sie sind ja aber punktgleich im Tabellenführer.
Ja.
Von den, sagen wir mal, 8 Mannschaften, die da jetzt bei diesem engen Rennen noch dabei sind, wer hat dich da am meisten überrascht nach 11 Spielen? Also, dass die mithalten können?
Also, man muss sagen, dass der FA Sialiai schon die Überraschung der Saison bisher ist. Mhm. Hat niemand mitgerechnet. Spielen auch einen erfrischenden Offensivfußball. Hinten müssen sie über die Strecke noch ein bisschen kommen. Torverhältnis 17-15 bis jetzt, aber das ist bis jetzt die große Überraschung.
Da sprichst du was an mit den Gegentoren. Das war ein großes Thema bei Sialiai, weil vor dem Saisonstart wurde auch viel geschrieben und gesprochen über den sogenannten Kinder-Riglas. Wie siehst du das? Ist es so, hat sich das Experiment mit dieser jungen Abwehr jetzt bisher bezahlt gemacht? Oder ist es so, wo du sagst, vielleicht müsste man da jetzt noch so einen Fahrensmann da noch hinten rein, um da so ein bisschen Stabilität zu bringen? Und man könnte sagen, dass der Erfolg ihnen bisher recht gibt.
Die Zahlen sprechen natürlich, zumindest die Gegentore gegen den Kinder-Riglas. Aber wenn man sich die Spiele angeguckt hat, fängt es weiter vorne an. Mhm. Also die Abstände gerade zwischen Sturm und Mittelfeld sind einfach zu groß. Das Pressing passt noch nicht in jeder Situation. Wann laufen wir hoch an? Wann machen wir hinten die Räume eng? Ich glaube, die Abläufe passen noch nicht. Wenn sie das aber hinkriegen, relativ schnell, bin ich zuversichtlich, dass schon für die Top 3 reichen sollte.
Ist ja auch ein junger Trainer. Also ich glaube, gerade 32 oder so.
Ja.
Es sind einige im Kader, die tatsächlich älter sind. Und ist ja so der litauische Julian Nagelsmann, hat man ja viel gesagt. Ich würde den Vergleich jetzt gar nicht ziehen, aber ich glaube, das ist so vom Alter her. Ja, also ich finde es auch einen erfrischenden Fußball, den man so in Litauen jetzt lange nicht gesehen hat, weil ja doch die ganze Liga sehr pragmatisch ja eher den Ansatz eigentlich gewählt hat über die letzten Jahre. Und da finde ich es eigentlich ganz erfrischend. Und ja, das ist so ein bisschen so Werder Bremen der frühen 2000er. Ja, wir schießen halt dann vorne halt eins mehr. Und wenn das Spiel 4-3 ausgeht, finden wir es besser als 1-0. Und das kann ja der Liga auch nur gut tun.
Ja, absolut. Absolut.
Schön. Das war unsere kleine Reise durch den Weltfußball mit gewissen Ligen unterm Brennglas. Ich hoffe, dass ihr da draußen auch da jetzt was mitnehmen konntet. Wenn es euch ähnlich ging wie uns, dass ihr jetzt vielleicht die ein oder andere Liga, die wir jetzt hier hatten, nicht auf dem Zettel hattet, dann wünschen wir uns das, dass wir da was beitragen konnten zu eurer Klarheit.
Oder wenn ihr nochmal Ligen habt, die ihr gerne nochmal bewertet haben möchtet.
Ja. Gerne melden mit einer Auswahl. Jonas, großen Respekt von meiner Seite. Danke auch. Also mich hat es ja extrem erhellt. Es ist wirklich der Wahnsinn und ich weiß immer noch nicht, warum du vom Kicker, sondern von der Kicker-App nicht bezahlt wirst, weil es ist wirklich, dein Fußballwissen ist wirklich unglaublich. Ich weiß nicht, wie du das machst, wie du das alles verfolgst, aber es ist so fundiert, so auf den Punkt, so prägnant, so, ja, einfach gut zu konsumieren, wirklich Chapon, wie der Litauer sagt.
Naja, in der wöchentlichen Expertenrunde mit Didi Hamann, Mario Basler oder Matthäus, da lernt man natürlich, kann man sich von den Großen was abgucken auch. Ist klar.
Das ist so. In dem Fall würde ich schließen und würde gerne noch allen, die bis hierhin durchgehalten haben, als kleine Belohnung einen Audioclip mitgeben, den ich eigentlich als Intro spielen wollte. In Gedenken an Werner Lorand, der auch seit der letzten Ausgabe Gegenpressing Podcast von uns gegangen ist, hat man jetzt auch nicht mehr so viel mitbekommen. Mein Gefühl sagt auch, ist auch gar nicht so schlecht, dass man da nicht mehr so viel mitbekommen hat. Aber tatsächlich einer, der, glaube ich, in der Bundesliga-Geschichte seinen festen Platz hat, auch wenn er gar nicht so lang, glaube ich, man täuscht sich bei ihm, glaube ich, wie lang er eigentlich so gewirkt hat. Mhm.
Aber war schon ein guter, auch das, was er danach noch gemacht hat mit dem Training von benachteiligten Kindern und sowas, also war schon ein guter Mensch.
Ich glaube, ein lauter Mensch, der aber, glaube ich, schon, was man so mitbekommen hat, das Herz am rechten Fleck hatte und definitiv auch in der vergleichsweise kurzen Zeit, die er in der Bundesliga gewirkt hat, auf jeden Fall seine Spuren hinterlassen hat, unter anderem mit einem der damals noch zahlreichen Münchner Derbys, aus denen der Clip, der ganz kurze Clip, den ich jetzt noch euch ans Herz legen möchte, stammt. Und mit diesem Sinn, Jonas, wir sehen uns in 3 Wochen persönlich. Da gibt es dann ungefähr in 3 Wochen dann auch die nächste Aufnahme. Du bist bereit?
Ja.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, belassen wir es für heute dabei und wünschen euch alles Gute. Bis bald.
Tschüss.
Und jetzt schauen Sie auf Basler. Der flippt völlig aus. Das sind nochmals die Bilder nach dem Platzverweis. Er beschuldigt Loran. Hau ab, du. Du musst nicht den Kufur vom Platz stellen. Dann mischt sich Matthäus ein und Packhult war zu sehen.